Lobt den Herrn für die Zeit dieser Kurzkonferenz. Im Vorfeld hatten wir sogar diese Konferenz, haben wir nicht nur KUKOR genannt, also Kurzkonferenz, sondern es war interessant, dass am Ende vom U ist noch ein H dran. Seine KU-Konferenz. Und warum ist es eine KU-Konferenz? Weil wir mehr Gemeinschaft haben möchten über die rote Kuh. Über den Herrn Jesus, der die Wirklichkeit der roten Kuh aus 4. Buch Mose Kapitel 19 ist. Und dafür sind wir hier zusammengekommen, damit der Herr zu uns reden kann. Amen. Und die rote Kuh ist nicht nur ein Zeichen der Zeit, was wir in Israel sehen. Und der Herr hat wirklich sehr viel zu uns geredet, die letzten Jahre, dass er uns gezeigt hat, dass diese Kühe vorbereitet werden und ein Zeichen sind für die baldige Wiederkunft unseres Herrn. Und es ist erstaunlich, dass jetzt in dieser letzten Zeit der Herr uns zeigt, dass es nicht nur diese physische Kühe dort in Israel gibt, sondern dass wir mehr in diese geistliche Wirklichkeit hineinkommen sollen. Deswegen haben wir vorhin gesungen, das soll unsere Erfahrung werden. Ja, wir möchten diese Erfahrung haben von der roten Kuh. Dass der Herr uns mehr auch durch dieses ganze Wochenende zeigt, was er zu uns reden möchte darüber. Und ich glaube, als ich kürzlich drüber nachgedacht hatte, ich hätte wahrscheinlich lieber über was anderes Gemeinschaft gehabt, als über den Tod. Es ist kein, ich sag mal in Anführungszeichen, Thema, was so leicht ist und was vielleicht besonders schön ist. Ich hätte vielleicht lieber über die Liebe Gottes Gemeinschaft gehabt. Aber es ist der Tod, der ein großes Problem darstellt und besonders für die Priesterschaft heute. Ja. Der geistliche Tod ist ein großes Problem für die Priesterschaft. Und das habe ich die letzten Wochen und Monate, als wir mehr und mehr darüber Gemeinschaft hatten, gemerkt, dass es in meinem Leben tatsächlich noch Tod gibt. Ja. Und dass dieser Tod ein Problem für den Aufbau darstellt. Und besonders für meinen Wandel als Priester. Weil es mich unfähig macht, den Willen Gottes zu tun. Ja. Und wir hatten ja schon Römer 5 gelesen, dass das eigentlich der Grund ist, warum der Tod eigentlich zu den Menschen gekommen ist. Und es hat ja schon angefangen, ganz am Anfang bei Adam und Eva. Und dort hat der Satan es schon geschafft, wie Römer 5 sagt, Vers 12, dass darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, und dann geht es weiter, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Genau, das ist der Punkt. Ja. Die Sünde ist in die Welt gekommen und der Tod ist durch die Sünde gekommen. Ja. Das heißt, man kann nicht Tod und Sünde einfach gleichsetzen, sondern das ist auch etwas grundlegend Verschiedenes. Ja. Und deswegen, wir wissen, glaube ich, alle, uns ist ziemlich bewusst, dass wir für die Sünde das Blut Jesu Christi haben. Aber der Tod wird hier auch genannt. Sonst hätte Paulus an der Stelle einfach aufgehört, hätte nur von der Sünde geschrieben. Aber hier redet er noch von einem zweiten Punkt, das ist der Tod. Und dieser Tod, was eine Folge der Sünde ist, dieser ist zu allen Menschen durchgedrungen. Und deswegen hatten wir dieses Anliegen vom Herrn bekommen, über diesen Ausweg vom Tod zu sprechen, den der Herr uns zeigt. Und der Herr zeigt uns, es gibt einen Ausweg, und zwar die Reinigung mit der Asche der roten jungen Kuh. Und davon die Wirklichkeit. Amen. Und als ich so drüber nachgedacht habe, war ein Punkt besonders noch in meinem Herzen. Und zwar dieser Punkt, dass der Tod der schlimmste Feind sogar für die Priesterschaft ist. Und eigentlich allgemein für den Menschen. Weil wenn man mal physisch schaut, was macht den Menschen am Ende? Was setzt ihm ein Ende? Ja. Es ist der Tod. Das ist das, mit, der, damit endet das menschliche Leben mit dem Tod. Und jedem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben. Und sobald ein Mensch tot ist, dann kann er eigentlich gar nichts mehr machen. Er kann nicht mehr reden, kann nicht mehr hören, kann nicht mehr schmecken, nicht mehr fühlen. Und all diese Dinge sind einfach, sind durch den Tod beseitigt. Das heißt, dieser Tod ist wie so dieser letzte Gegner für uns Menschen. Und jeder Mensch muss ihm begegnen. Und das ist nur der physische Tod, aber es gibt auch eine geistliche Entsprechung. Es gibt den geistlichen Tod. Und da ist es sogar noch, da ist es eigentlich genauso. Weil wenn ich tot bin, dann habe ich auch kein, dann kann ich auch nicht mehr sprechen. Dann verschlägt es mir die Stimme. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die haben wir, denke ich, alle schon mal gehabt. Es verschlägt einem die Stimme und wir können nicht mehr den Herrn loben. Oder ich habe keinen Geschmack mehr im Mund und ich habe keinen, ja, irgendwie das Wort Gottes schmeckt nicht mehr. Das ist, ja, das ist auch geistlicher Tod. Und hören, habe ich auch gemerkt. Geistlicher Tod, dann kann ich nicht mehr die Stimme des Herrn hören. Wie häufig oder wie viele Beispiele gibt es in der Schrift, die nicht mehr die Stimme des Herrn hören konnten. Und der Grund, ja, geistlicher Tod. Ja, allein die Gemeinden in Offenbarung 2 bis 3. Da war, sie haben auch die Stimme des Herrn nicht mehr gehört. Ja, und das sind einige Beispiele, die eigentlich eine Entsprechung sind von diesem physischen Tod hin auf den geistlichen. Ja. Und sehen, mal, was ich sehe, das ist plötzlich auch weg. Wenn ich geistlich tot bin, dann sehe ich die Vision nicht mehr so klar. Oder ich sehe sie eigentlich gar nicht mehr. Dann gehe ich in irgendeine komische Richtung und am Ende gehe ich auf den breiten Weg und gehe direkt am Ziel vorbei. Ja. Wenn der geistliche Tod reinkommt, dann ist auch meine Sicht, meine Augen sind dann weg vom Ziel. Ja. Ja. Und deswegen hat 1. Korinther sagt sogar, dass der Tod der letzte Feind ist. Das fand ich erstaunlich, dass Paulus in dieser Stelle den Tod als den letzten Feind bezeichnet. Das heißt, nach so viel, er hat ja auch so viel Erfahrung gehabt und am Ende muss er es bekennen, ja, das ist wirklich der letzte Feind. Natürlich physisch gesehen ist es das Letzte, mit was unser menschliches Leben endet. Aber geistlich gesehen ist es genauso. Ja. Der letzte Feind ist der Tod. Und besonders in der letzten Zeit vor der Wiederkunft des Herrn. Ich glaube, jetzt am Ende, das, was der Satan, was wir vorhin auch gesungen haben, was der Teufel, der Widersacher Gottes benutzen kann und benutzen wird, um am Ende das Volk Gottes zu Fall zu bringen, das ist der geistliche Tod. Gerade wenn wir was gesehen haben und der Herr unsere Sicht erneuert hat, was würde ich als Feind machen? Ich würde versuchen, genau diese physische Entsprechung, dass die Augen geschlossen werden. Und das geschieht durch den geistlichen Tod. Oder dass ich nicht mehr hören kann, dass mein Hören einfach verschlossen sind, meine Ohren, und ich nicht mehr die Stimme des Herrn hören kann. Und dann kann ich auch nicht das Ziel erreichen. Und wenn ich der Feind wäre, ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Ja, und deswegen hat der Herr besonders für die Priester sogar im 3. Mose schon eine Anweisung gegeben. Und die Anweisung ist ziemlich klar. In Kapitel 21, Vers 1, sagt er im wichtigen Buch Levitikus für die Priester, sagt er nämlich, zu den Priestern spricht er, geht es nämlich um die Bestimmungen für die Priester. Dann sagt er im 1. Vers, der Herr sprach zu Mose, rede mit den Priestern, also nicht mit irgendjemand, sondern mit den Priestern, den Söhnen Aarons, und sprich zu ihnen. Und was sagt er jetzt? Das ist besonders wichtig. Keiner von ihnen soll sich wegen eines Toten unter seinem Volk verunreinigen. Das ist 3. Mose, Kapitel 21, Vers 1. Können wir zusammenlesen. Ja.
Alle zusammen. Und der Herr sprach zu Mose: Rede mit den Priestern, den Söhnen Aarons, und sprich zu ihnen: Keiner von ihnen soll sich wegen eines Toten unter seinem Volk verunreinigen.
Amen. Rede mit den Priestern, Amen, den Söhnen Aarons, und sprich zu ihnen.
Keiner von ihnen. Keiner.
Amen.
Soll sich wegen eines Toten unter seinem Volk verunreinigen.
Amen. Das ist wirklich in Gottes Herzen. Ja? Das ist eine wichtige Bestimmung für die Priester. Ja? Sonst hätte er es hier nicht so klar geschrieben. Und er hat es auch nicht in 3. Buch Mose, dem Buch für die Priester, geschrieben. Das ist eine sehr wichtige Bestimmung für sie. Und dann hat er gesagt, keiner. Er hat keine Ausnahme gemacht. Sonst hätte er gesagt, sagen können, ja, ein paar ist okay. So die Hälfte oder genau. Nur der Priester, solange er nicht tot ist oder verunreinigt an der Stelle, ist es in Ordnung. Aber er sagt keiner. Ja, warum? Weil alle später ihm dienen. Ne? Und Gott kann nicht akzeptieren, dass ein Toter oder jemand Verunreinigtes, der einen Toten berührt hat, zu ihm naht. Und das ist für ihn ein großes Problem und deswegen ist es auch für uns leider ein großes Problem. Und der Herr ist so klar an der Stelle. Ja. Und deswegen wollen wir auch dieses Wochenende haben, weil das ist die Anweisung, aber dann braucht es auch einen Ausweg. Gott gibt nicht einfach nur eine Anweisung und sagt, tue dies nicht, du sollst sie nicht verunreinigen, aber er lässt es dabei und gibt keinen Ausweg, sondern der Herr gibt uns auch einen Ausweg. Amen. Damals hat er einen Ausweg geschaffen und heute noch viel mehr. Ja, Amen. Und dieser Tod heute, merke ich, wenn ich verunreinigt bin, dann lähmt mich das so stark. Ja? Und was lähmt es mich zu tun? Es lähmt mich zu tun, Gottes Willen. Das heißt, es lähmt mich nicht zu tun, irgendwas anderes zu machen, sondern es geht genau darum, Gottes Willen zu tun. Es geht um die Dinge Gottes. Ja? Und es geht besonders darum, um diese Dinge, die seinen Plan betreffen. Weil Menschen oder Priester, die nicht mehr, ja, die am Ende nicht mehr ihm dienen können, weil sie tot sind, die können auch nicht seinen Plan zu Ende führen. Ja. Und das hat der Herr in letzter Zeit, als ich Verse gelesen habe in der Schrift, hat er sehr klar zu mir gesprochen, das benutzt der Feind. Und er benutzt es vor allem in meinem und unserem Leben, ja, bestimmte Dinge. Ja. Und vielleicht schafft der Feind es nicht äußerlich, uns zu zerstören, sage ich mal, die Priesterschaft zu zerstören. Äußerlich wie zum Beispiel durch Internetartikel. Kürzlich kam auch wieder einer, wo es darum ging, dass gewisse Dinge gesagt wurden, ja, dass gewisse Dinge gesagt wurden, die gegen die Gemeinde waren, besonders gegen den Plan des Herrn. Ja. Oder dass es Artikel in der Zeitung gibt, durch die der Feind natürlich auch das Werk Gottes zerstören möchte. Aber ich glaube, es macht uns vielmehr noch viel stärker. Ich glaube, viele Angriffe, die es gibt, die werden uns nur noch stärker machen. Aber auf der anderen Seite kann er den Tod und den geistlichen Tod benutzen, um das Werk des Herrn zu stoppen. Und wenn der Herr das geschafft, wenn der Feind das geschafft hat, dem Herrn dadurch die Quere zu kommen, wie dieser Teufelskomet, wieder mitten hindurch, und er es schafft, diese geistlichen Steine, die Steine, die eigentlich lebendig sein sollen, sie zu töten, dann gibt es am Ende auch kein Haus mehr. Weil der, wie kann der Herr mit toten Steinen ein Haus bauen? Das geht nicht, ja. Das Haus des Herrn ist lebendig, weil er lebendig ist. Und deswegen braucht er für sein Ziel auch lebendige Steine. Amen. Ja. Und Epheser 5, Vers 25 bis 27 war die Tage, habe ich nochmal gelesen. Und dieses Mal ist mir das so viel klarer noch geworden mit diesem Hintergrund, dass der Tod uns verunreinigt. Weil an der Stelle sagt er ja, Epheser 5, Vers 25 oder 26, dass er die Gemeinde heiligen möchte, indem er sie reinigt, das ist wieder die Reinigung, durch das Wasserbad im Wort. Und der Grund ist, damit er sie sich selbst als eine herrliche Gemeinde darstellte, die kein Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und makellos sei. Amen. Es geht an der Stelle um die Reinigung. Die Gemeinde kann nur herrlich sein, wenn sie gereinigt ist durch das Wasserbad im Wort. Amen. Deswegen wollen wir an diesem Wochenende auch noch mehr sehen, warum diese Reinigung so wichtig ist und wie die Reinigung aussieht. Ja. Und das ist auch ein Ziel, sage ich mal, dieser Kurzkonferenz, dass unser Bewusstsein auch geschärft wird für den geistlichen Tod. Ja. Weil wir haben in unserem Alltag viele Situationen. Ich glaube, jeder von uns hat verschiedene Situationen zu Hause, in der Familie, bei der Arbeit, wo immer wir sind, ja, in der Schule, Ausbildung, wo immer wir sind. Ja. Es gibt viele Situationen. Und ich glaube, unser Bewusstsein muss noch mehr geschärft werden, also mein Bewusstsein zumindest, den geistlichen Tod zu erkennen, ihn zu durchschauen und mich dann auch davon zu reinigen. Amen. Ja, und deswegen ist es gut, einige Beispiele anzuschauen, in denen geistlicher Tod aufgetreten ist, um daraus zu lernen. Nicht damit wir das lesen, einen Haken dahinter setzen, jetzt habe ich das Kapitel gelesen und verstanden im Kopf, sondern dass wir es uns zu Herzen nehmen und in unserem Leben reflektieren, was davon in unserem Leben zutreffend ist. Dass wir Buße tun können und umkehren können. Ja, und deswegen wollte ich noch 1. Korinther 10. Genau. 1. Korinther 10, Vers 11 lesen. Da sagt nämlich Paulus, warum es so wichtig ist, dass wir diese Beispiele ernst nehmen und nicht einfach drüber hinweggehen oder sie als, ich sag mal, Altes Testament abhandeln und sagen, das hat nichts mehr mit uns zu tun. Ja. Sondern das hat sehr, sehr viel mit uns zu tun. Sogar mehr, als wir manchmal, glaube ich, für möglich halten. Ja, und da 1. Korinther 10 können wir nur einen Vers lesen, aber in dem ganzen Kapitel redet er hier diese Beispiele des Volkes Israel, was sie gemacht haben. Sie wurden alle von Mose hineingetauft in der Wolke und im Meer. Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und das, ja, all diese Dinge, die der Herr an ihnen getan hat. Und dann sagt er, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Diese Dinge nun sind als Bilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen begehren. Das ist genau der Punkt. Diese Dinge sind nun als Bilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren. Das heißt, dass wir daraus lernen und erkennen, wo in unserem Leben noch böse Dinge sind, damit wir ja, das anwenden können. Und dann ist in Vers 10 oder Vers 11 ist es genau das, auf was ich noch lesen wollte. Das können wir vielleicht noch zusammenlesen.
Amen. Diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbild und sind uns zur Warnung geschrieben worden, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist.
Amen. Ja. Amen. Diese Dinge. Amen.
Sie. Ja.
Amen. 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 Ja. Diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbild. Amen. Für uns als Vorbild, dass wir daraus lernen. Ja, und sie sind uns zur Warnung geschrieben. Amen. Wir brauchen in unserem Leben Warnungen. Das habe ich häufig gemerkt. Durch Warnungen lerne ich mehr als durch, ich sag mal, schöne Geschichten. Da kann ich zwar auch Dinge rausziehen, aber am meisten lerne ich doch durch solche Warnungen. Ja. Und es ist besonders, sind sie geschrieben für die, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Bisher, ich kannte den Vers schon länger, aber diesen Teil habe ich irgendwie nie so auf dem Schirm gehabt. Das heißt, am Ende der Zeit sind diese Warnungen noch viel wichtiger. Und sie sind besonders für die geschrieben, die am Ende der Zeitalter leben. Das heißt, für uns. Und deswegen ist es gut, diese Warnungen auch zu lesen. Und deswegen wollen wir noch gemeinsam 4. Mose, Kapitel 11, lesen. Also nicht das ganze Kapitel, das ist zu viel, aber vielleicht ein paar ausgewählte Verse daraus, um die Warnungen zu entsprechen zu lassen und dass der Herr jedem Einzelnen von uns zeigen kann, wo wir diese Warnungen in unserem Leben anwenden sollen und Buße tun sollen. Ja.
Amen.
Amen. Können wir mal 4. Mose, Kapitel 11, Vers 1 bis Vers 6 zusammenlesen. Und dann.
Amen. Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte. Und das war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte,
da brannte sein Horn. Und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose betete zu dem Herrn. Da erlosch das Feuer.
Und man nannte den Ort Tabera, weil
das Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen. Und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben?
Wir denken an die Fische zurück,
die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Gurken und Melonen, den Lauch, Zwiebeln und den Knoblauch. Aber ist unsere Seele matt. Unsere Augen sehen nichts als das Manna.
Oh Herr. Herr Jesus, wir wollen diese Warnung ernst nehmen. Amen, Herr Jesus. Ja, es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte und das war böse in den Ohren des Herrn. Ja. Wie häufig beklagen wir uns in unserem Leben? Das ist die Frage, ja. Ich muss bekennen, ich beklage mich schon immer wieder. Ja. Und dieses Murren, ich glaube, das kennt jeder von uns sehr gut, ja. Ja, und besonders in der im Gemeindeleben, da gibt es auch häufig Dinge zu vielleicht beklagen, vielleicht zu murren. Und wie gehen wir damit um? Ja, das ist die Frage. Ja, schon bei den Kindern fängt es an. Ich habe gemerkt, bei meinem Sohn, da gibt es immer, schon beim Kleinen wird gemurrt. Ja, schon bei den Kindern ist es hineingekommen. Ja. Und bis zu dem Ältesten ist es vorhanden. Ja. Es geht früh los, ja. Und es wird immer leider scheinbar immer schlimmer, ja. Das heißt, es steckt sehr tief in uns, ja. Und im Volk Gottes, ja, steckt es. Weil das sind nicht die Heiden, die Ungläubigen an der Stelle, sondern das ist das Volk des Herrn. Das beklagte sich sehr, ja. Und das war natürlich böse in den Augen des Herrn. Ja. Und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Und hier muss der Herr schon richten, ja. Weil das Murren an dieser Stelle ihm das wirklich überhaupt nicht gefällt. Ja. Ja, das ist böse in seinen Augen. Oh Herr. Und der, auf was ich noch hinaus wollte, ist Vers 4. Da heißt es nämlich, dass das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, sehr lüstern wurde. Ja, sehr lüstern wurde. Und die Frage ist, ja, heute in unserer Zeit, was gibt es für Einflüsse für die Gemeinde? Was gibt es für Einflüsse für die Priester besonders? Weil das ist das hergelaufene Gesindel. Und in der Fußnote heißt es noch, das Mischvolk, das heißt Angehörige anderer Götter. Das heißt, dass irgendwas hineingekommen hat sich vermischt und von extern kommt es dazu, dass hier kommt diese Lust herein. Weil dieses hergelaufene Gesindel wurde sehr lüstern. Und die Folge ist gleich, kommt gleich danach, die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Das heißt, die Lust des Fleisches kommt herein und sie ist sogar von draußen hineingekommen. Und deswegen müssen auch wir vorsichtig sein, was von draußen, das heißt von der Welt und besonders auch von der Religion, was da in die Gemeinde hineinkommt. Und ich glaube, wir hatten da in der Vergangenheit auch schon Gemeinschaft darüber, da gibt es einige Dinge und das ist immer wieder wichtig, sich das auch ins Bewusstsein zu rufen. Ja, und an der Stelle, was ich aber besonders betonen wollte, war dieses, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Das ist ja ein Herzenswunsch. Das scheint tief aus dem Herzen diese Frage zu kommen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Warum schauen sie nicht auf den Herrn? Ne? Und warum kommt wieder dieser Wunsch? Weil der Herr, in den Versen später kommt, ist es geschrieben, dass er ihnen ja das Manna gegeben hat. Das heißt, er hat ihnen himmlische Speise zu essen gegeben. Nicht irgendwas, sondern er hat ihnen das Beste gegeben. Das Beste vom Besten, himmlische Speise direkt von Gott. Und dann kommt aber diese Frage in ihr Herz hinein. Und sie fragen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Und das ist dieses wirklich ein böser Wunsch und das ist das aus der Tiefe des Fleisches kommt das heraus. Ja, und die Frage ist, was bedeutet das für uns heute? Ja? Und es soll uns auf jeden Fall zeigen, wie gefallen unser Fleisch ist. Ja? Dass in unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und die Lust des Fleisches, sie ist ein großes Problem. Und am Ende des Kapitels, kommen wir gleich dazu, ist auch beschrieben, was das Ergebnis dessen ist. Und was sagen sie noch an der Stelle? Wir denken noch zurück an die Fische, an die Gurken, Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und, noch ganz wichtig, natürlich den Knoblauch. An all diese Dinge zählen sie sogar ziemlich genau auf. Haben sie scheinbar alles noch im Kopf, was es damals in Ägypten gab. Das ist erstaunlich. Nach all dieser Zeit in der Wüste, da hätte, ich weiß nicht, warum haben sie das nicht vergessen? Aber irgendwie scheint es noch tief da oben im Kopf gespeichert zu sein. Und sie wissen sogar, dass Zwiebeln es dort gab und Knoblauch. Also wirklich die Details kennen sie, ja. Und das ist das Fleisch, was wirklich dort hervorkommt. Ja. Und das zeigt aber auch, dass sie in ihrem Herzen das nie ausgefegt haben oder nie vollständig ausgefegt haben. Weil hätten sie alles da hinten gelassen, würden sie nicht so genau diese Aufzählung hier machen können. Und irgendwo sind es ja auch nicht mal sündige Dinge. Ja. Es ist, ja, Gurken, Melonen, Lauch, Fisch, da sehe ich jetzt keine Sünde darin. Ne. Aber Das, es zeigt die Lust des Fleisches. Das ist der Punkt. Und die Lust bringt den Tod hervor. Ja. Und deswegen ist das Vorbild von Paulus doch so wichtig, dass er ständig vergisst, was da hinten ist und sich ausstreckt nach dem, was vorne ist. Das ist auch, ich kann immer mehr verstehen, warum er diese Aussage trifft. Ja. Ich vergesse ständig. Und das ist wirklich wichtig, das Wort ständig. Ja. Weil wir müssen es immer wieder tun. Es reicht nicht nur einmal. Ich denke, das Volk Israels hatte vielleicht das schon einmal gemacht, aber nicht vollständig und nicht ständig. Ja. Und die Dinge sind schnell wieder zurückgekommen. Und die Frage ist, ja, wenn mein Denksinn noch so beladen ist und ich zurückschaue an die Dinge, die vorhin waren, ja, wie will ich dann als Priester dienen? Ja, wie will ich dienen? Besonders das Beispiel von Lots Frau, die zur Salzsäule wurde, hat mich an der Stelle nochmal getroffen. Sie hat zurückgeschaut, was ist passiert? Ja, Tod erstarrt. Wieder kam der Tod herein, ja. Ja, und es sind gar nicht mal wenig gewesen, die das gefragt haben. An einer Stelle gibt es sogar eine Zahl, in Vers 21, da ist von 600.000 Mann Fußvolk, in deren Mitte Mose ist, die Rede. Ja. Also es sind einige, auf jeden Fall, in deren Herzen und in das noch ist und wo der Tod, wo diese Lust des Fleisches hervorkommt. Ja. Und ich habe mich selber gefragt, wie ist mein Zustand? Ja? Habe ich Hunger nach dem Wort Gottes? Weil direkt danach sagt er, aber das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bdellium. Ja. Und ihre Anklage ist aber, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Nur Manna. Warum reicht ihnen das nicht? Scheinbar sind sie irgendwie satt geworden. Ja. Und deswegen spricht der Herr auch heute noch, selig sind die Armen im Geist. Amen. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Amen. Der Herr will, ja, dass wir alle Zeit arm im Geist sind. Und das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, den an der Stelle der Herr auch zu mir gesprochen hat. Ja. Wie hungrig bist du noch nach meinem Wort? Ja. Oder bist du schon abgestumpft und am Ende tot. Ja. Und ein Punkt noch an der Stelle ist ja auch, dass sie irgendwo den Glauben und das Vertrauen in den Herrn verloren haben. Kommt es mir vor, weil sonst, das heißt, da ist Unglauben da, weil sie fragen, sie schauen zurück und fragen den Herrn Dinge, was ihr Fleisch haben möchte. Und sie glauben nicht, dass das, was der Herr ihnen gibt, ihnen zur Errettung dienen wird. Ja? Dass diese reiche Versorgung vollkommen ausreicht. Scheinbar reicht es ihnen nicht. Ja? Und das hat mich an dieses böse Herz des Unglaubens erinnert. Ja, das ist genauso böse in den Augen des Herrn. Oh Herr. Ja. Das Volk hat scheinbar den Herrn auch nicht in dieser tiefen Art und Weise gekannt, wie es ihn kennen sollte. Weil sonst hätte es viel mehr noch eine Wertschätzung für dieses Manna gehabt, was der Herr ihnen gegeben hat zur Speise, damit sie durch diese ganze Zeit der Wüstenwanderung überleben. Ja. Aber das scheinbar war innerlich das Volk nicht beim Herrn. Und das, obwohl es so viel gesehen hat. Und dann, um zum Ende zu springen, weil am Ende des Kapitels sehen wir, was das Ergebnis ist. Und das Ergebnis ist wirklich schlimm, muss man sagen. Und an der Stelle ist es tatsächlich so, dass der Herr sogar diesen Wunsch gewissermaßen erfüllt. Weil er in Vers 31 bis 35 steht dann geschrieben, dass er Wachteln vom Meer her sendet. Und gar nicht mal wenig, ja. Da heißt es in Vers 31 am Ende, etwa 2 Ellen hoch über der Erdoberfläche haben sich diese Wachteln, diese Tiere gestapelt. Es muss Unmengen von Fleisch gewesen sein. Das heißt, er hat sogar auf sie gehört und dass sie dieser Lust des Fleisches nachgehen können. Und an der Stelle wäre aber, als ich drüber nachgedacht habe, wäre sogar noch eine Möglichkeit der Umkehr gewesen. Sie hätten ja das sehen können mit ihren Augen, aber sie hätten umkehren können und hätten dem widerstehen können. Diese Lust, die im Fleisch war, sie hätten ihnen widerstehen können. Der Herr hätte an der Stelle noch die Möglichkeit gegeben, aber was machen sie? In Vers 33, als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zehen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Vers 34, daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Das lüsterne Volk, ja. Und dieses lüsterne Volk, ich konnte es mir wirklich vorstellen, weil hier steht, das Fleisch ist noch zwischen ihren Zehen. Das heißt, man sieht wirklich, wie das Fleisch voll zur Entfaltung kommt und die Lust zupackt. Ja. Sie möchte dieses Fleisch haben, dieser Herzenswunsch. Da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer großen Plage. Und da ist der Tod. Da ist der Tod. Das ist das Ergebnis dieses ganzen Kapitels, ist leider der Tod. Ja. Sie haben an der Stelle nichts gelernt, sondern der Punkt ist, dass das Volk am Ende tot ist. Weil dieses Verlangen so sehr in ihnen war. Und es hätte die Chance wäre da gewesen, noch umzukehren, aber sie haben es nicht getan. Und es hat mich auch an Jakobus erinnert. Jakobus 1, Vers 15 ist, als ich es so gelesen habe, wie eine Parallelstelle und beschreibt es ziemlich genau. Weil er sagt ja, wenn die Lust empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde.
Und?
Ja? Können wir mal zusammen lesen. Jakobus 1, Vers 15. Genau.
Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde, wenn sie ausgewachsen ist, bringt den Tod hervor.
Meine geliebten Brüder, ja. Lasst euch nicht betrügen. Und Vers 14 ist auch sehr gut, sondern ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Ja. Und die Lust ist in diesem Kapitel 11 von 4. Mose ziemlich klar zu sehen. Das Volk war so lüstern. Und am Ende hat sie die Sünde, ja, kam die Sünde hervor. Und die Sünde, wenn sie ausgewachsen ist, das heißt in den letzten Versen von Kapitel 11, da kommt dann der Tod hervor. Ja. Und es ist an der Stelle tatsächlich sehr gravierend, dass der Tod an dieser Stelle hervorkommt, weil sie werden begraben. Ja. Die Toten gehen ins Grab hinab. Und das Volk des Herrn war ja dadurch dezimiert. Ja. Und der Plan des Herrn an der Stelle konnte auch nicht weitergehen, sondern er wurde sogar kurzzeitig, sage ich mal, gestoppt, weil weniger Volk dem Herrn zur Verfügung stand, um seinen Willen auszuführen. Und das zeigt das Ergebnis, wie schlimm der Tod ist. Und wenn der Feind es schafft, den Tod zu benutzen, ja, dann am Ende das Werk des Herrn gerät ins Stocken. Ja, deswegen ist diese Warnung für uns so wichtig, dass wir das ernst nehmen, besonders diese Lustgräber, weil das lüsterne Volk dort begraben wurde. Die Lustgräber. Das ist ein erstaunlicher Begriff. Lustgräber, ja. Die Lust bringt einen ins Grab. Das ist, glaube ich, eine gute Stelle, sich ins Gedächtnis zu rufen, das zu speichern, weil es eben so eindrücklich ist am Ende. Und das ist, das sowas möchte ich mir ins Herz schreiben und wirklich, dass der Herr da so, durch solche Beispiele uns zeigt, wie gefährlich der Tod ist und wie gefährlich diese Lust des Fleisches ist. Ja. Damit nicht am Ende noch weniger Steine zur Verfügung sind, die der Herr benutzen kann, sondern dass der Herr vielmehr genügend lebendige Steine hat, um sein Haus heute zu bauen. Amen. Deswegen wollen wir noch weiter auch Gemeinschaft haben und noch andere Beispiele auch sehen, die auch zur Warnung geschrieben sind, damit wir sie ernst nehmen und damit wir daraus lernen. Ja. Das ist vielleicht nicht eine Versammlung, die so positiv an der Stelle ist, aber es ist manchmal gut, auch so warnende Beispiele zu lesen. Warum? Weil sie in uns so sehr zeigen, dass wir aufpassen müssen in unserem geistlichen Leben und dass wir mit ihm nicht locker und lässig umgehen und dass wir diese Beispiele uns zu Herzen nehmen, danach handeln und wenn wir erkennen, dass wir in ähnlichen Situationen sind, dass wir dann Buße tun. Amen. Deswegen auch solche Stellen der Schrift sind wichtig für uns, dass der Herr dadurch uns zeigen kann, besonders am Ende, dass er einen Ausweg auch hat. Ja, und diesen Ausweg wollen wir auch bald dann noch sehen. Amen.
Amen. Amen.
Oh, Herr.
Herr, wirke an uns.
Amen.
Wir wollen nichts tun aus der Lust des Fleisches.
Amen.
Wir wollen nicht in dieser Lust leben und am Ende sterben.
Amen.
Amen. Danke, Herr, dass du uns zeigst, woher der Tod kommt. Herr, Amen. Lass uns jetzt davon lernen.
Amen. Oh, Herr.
Buße, wo wir noch Lust in unseren Herzen.
Amen.
Oh, Jesus, unser Herzen, ja, wieder nach Ägypten verlangen, Herr Jesus.
Amen.
Ja, das möchten wir gründlich vor dir behandeln.
Amen.
Oh, Herr Jesus, wir sagen, wir haben Lust an dir, Herr Jesus.
Amen.
Du bist unsere Freude, Herr Jesus.
Amen.
Amen. Alles andere, Herr, wir wollen es beiseite legen.
Amen.
Amen.
Ägypten verlassen, Herr.
Amen.
Herr Jesus, du hast uns himmlische Speise gegeben.
Amen.
Herr Jesus, wir wollen nicht lüstern, Herr Jesus, nach alten, toten Speise. Herr.
Amen.
Herr Jesus,
Amen.
Du hast uns die beste Speise gegeben.
Ja. Amen.
Ja. Amen.
Ja.
Amen.
Wo diese Sachen noch in uns sind, Herr.
Amen.
Wo der Tod immer noch viel Eingang hat, Herr.
Amen.
Fleisch will dich kreuzigen.
Amen.
Fleisch in den Tod geben.
Amen.
Danke, Herr, dass du uns auch rettest von unserem alten, gefallenen Menschen.
Amen.
Amen. Ja, Herr Jesus. Amen.
Ja, Herr, brenne alles weg, was nicht deines ist.
Amen.
Fülle uns mit dir, Herr, dass wir leben.
Amen.
Amen. Danke, Herr, dass du sprichst.
Amen.
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 Amen. Danke, Herr. Halleluja.
Weil die Priester, sie sind beschäftigt, Gott zu dienen.
Amen.
Und sie, ja, Gott hat ihnen diesen Dienst gegeben, dem Heiligtum zu dienen. Und wenn sie hineingehen mussten, sie mussten auch erst am Brandopferaltar vorbeigehen und dort musste auch der alte Mensch gekreuzigt werden. Ja, dort musste das Fleisch, die Sünde und die Welt behandelt werden, um dann hineingehen zu können in das Heiligtum. Und dieses Bewusstsein, ja, brauchen wir, vor allem weil wir Priester sind und wir mit den heiligen Geräten auch, ja, zu tun haben. Und so eine Furcht brauchen wir, ja, dass wir nicht irgendetwas für den Herrn tun, was er gar nicht eigentlich auch uns gesagt hat. Ja, sondern, ja, dass alles, was wir tun, dass es Leben hervorbringt. Aller Dienst und alles, was wir tun, ja, soll wirklich wohlgefällig sein vor dem Herrn. Und ich hatte ein Beispiel, ja, oder Saul, ich denke, die meisten kennen die Geschichte. Er hat Gott auch etwas darbringen wollen, ja. Er hat gegen die Amalekiter gekämpft und Gott hat zu ihm gesagt, er soll den Bann vollstrecken an seinen Feinden, an den Amalekitern, an den allen Tieren und auch an das ganze Volk sollte er komplett töten. Aber was hat Saul gemacht? Ja, leider das Beste hat er nicht gleich umgebracht, sondern er hat gesagt, ja, er möchte es Gott darbringen als ein Opfer. Und war Gott nicht gehorsam, sondern war ungehorsam. Ja, und dann hat er das Schlechte, das was nicht wertvoll war, das hat er gleich umgebracht. Aber das Wertvolle und die besten Schafe, die besten Rinder, die hat er erstmal übrig gelassen. Und dann hat er Gott sie opfern wollen, ja, etwas Wohlgefälliges darbringen wollen, aber wir wissen, dass es vor Gott nicht wohlgefällig war, ja, weil er war nicht gehorsam seiner Stimme. Und ungehorsam ist wirklich, es bringt den Tod hervor. Ja, wenn wir Gott nicht gehorchen und irgendetwas für ihn tun, das am Schluss, ja, gibt es einen großen Schaden, ja. Es hat sogar ihm am Schluss die Königsposition gekostet, ja. Und ich lese da mal noch die eine Stelle aus 1. Samuel 15 vor, Vers 22. Samuel aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Amen. Und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Mhm. Amen. Ja. Und Saul, er hat sicherlich diese Rinder und Schafe gesehen und hatte irgendwie auch seine Lust daran, ja. Wow, so eine große Beute hat er bestimmt gehabt und er wollte das nicht gleich umbringen. Da sieht man, er wollte das Fleisch auch nicht gleich kreuzigen, ja. Und sicherlich war auch eigene Ehre im Spiel, ja. Er wollte etwas Gott darbringen, hat vielleicht eigene Ehre gesucht, sodass alle sehen konnten, wow, was kann er, oder was bringt er Gott dar? Und vor allem wir, wenn wir als Priester dienen, ja, müssen wir auch lernen, da das Fleisch gleich zu kreuzigen. Die Lust der Augen, Hochmut des Lebens, wie es in 1. Johannes 2 heißt. Ja. Und ja. Und danach, genau in Vers 23, heißt es noch, dass er nicht mehr König sein sollte, weil er ungehorsam war. Ja. Und das ist auch wirklich für uns sein ermahnendes, ernsthaftes Wort, ja. Dass wenn wir jetzt, wenn der Herr zurückkommt, ja, dass wir nicht dieses Ziel verlieren, ja, und diese Königsherrschaft.
Amen.
Und ich hatte noch ein Beispiel, wo ich selber gemerkt habe, wie schnell es gehen kann, dass wir einfach etwas für den Herrn tun. Und zwar stand an einem Tag, es gab zwei Optionen, mit den Geschwistern Zeit zu verbringen. Und ich hatte schon für eine Sache was zugesagt, mitzugehen. Aber dann kam eine andere Sache rein, wo gefragt wurde, hey, da wir gehen dort und dorthin. Und gleich kam auch bei mir die Lust hoch, ach, ich würde viel lieber eigentlich dorthin gehen. Aber ich habe dann die Mitteilung gehört, wo es über den Tod ging, über Saul. Und ich habe gemerkt, irgendwo hängt mein Herz daran, die andere Sache zu tun. Ja, und da habe ich gemerkt, mein Herz ist, ich darf dem Herrn nicht halbherzig dienen. Ja, sondern mit ganzem Herzen muss ich dem Herrn dienen. Und eigentlich wäre ich viel lieber dorthin gegangen, aber ich habe gesagt, Herr, ich gebe dir mein ganzes Herz. Ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen dienen. Ja, und es war wirklich sehr gut, also dieser Tag mit den Geschwistern zusammen, es war wirklich ein Segen. Ja. Und es ist wirklich so gut, dem Herrn zu gehorchen. Ja. Und die Furcht des Herrn ist auch eine wirkliche Quelle des Lebens. Ja, durch sie vermeiden wir die Fallstricke des Todes. Amen. Ja. Amen.
Amen. Oh, lieber Vater.
Da gibt es kein Mikro.
Dass wir dir gehorchen. Amen. Kein Tod. Amen. Oh Herr. Halleluja.
Ja, es ist so gut, dass all dieser Tod bloßgestellt wird. Und es tut uns sehr gut, wenn wir diese Fallen und die Fallstricke des Todes auch erkennen. Der Herr hat ja gesagt, und wir haben gesehen, oder wir sehen noch in 4. Mose 19, dort sollen wir uns gründlich von allem Tod reinigen. Deswegen ist es auch gut und wichtig, dass der Tod bloßgestellt wird. Und wir sehen hier in diesen Kapiteln, wir haben gerade 4. Mose 11 dieses Kapitel angeschaut, wir sehen so viel Tod dort. Und wenn man weitermacht in Kapitel 12, geht gerade weiter mit viel Tod. Und das ist auch der Grund, warum man dann in 4. Mose 19 die rote Kuh braucht, die Priester reinigt von allem Tod, die gründliche Reinigung vom Tod. Ja, und deswegen ist es so gut, wenn wir auch, ist vielleicht nicht angenehm zu hören, aber es ist gesund für uns, dass wir sehen, welche Dinge auch diesen Tod verursachen, damit wir uns davon reinigen und damit wir unser Herzen auch reinigen und heiligen lassen. Ja. Ich möchte nur noch kurz einen Punkt noch ergänzen. Und zwar, wenn man weiterliest in 4. Mose 12, das Kapitel in 4. Mose 11, es fängt ja damit an, dass das Volk murrte. So fängt dieses Kapitel an. Und in 4. Mose 12, es geht gerade weiter, dort steht: Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose. Ja. Wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und sie sprachen: Rede denn der Herr alleine zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Und wenn man dieses Kapitel weiterliest, dann sieht man, was am Ende geschehen ist. Und wir kommen gleich nochmal darauf, aber Es zeigt hier, was macht Miriam und Aaron? Sie reden gegen Mose. Und warum reden sie gegen Mose? Wegen einer Frau, die er genommen hat. Und sie sagen, rede denn der Herr allein zu Mose? Und jetzt kann man sich fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mose nimmt eine Frau, eine Kuschitin, und Miriam und Aaron kommen und sagen, rede denn der Herr allein zu dir? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hat es gehört. Aber der Punkt, worum es hier geht, ist, es zeigt, Miriam und Aaron, sie hatten Anstoß im Herzen. Sie haben etwas im Herzen gehabt und dann kam eine günstige Situation und dann kam das aus ihrem Herzen heraus, was da verborgen war. Ja, es gab irgendeinen Anlass und Miriam nutzt diesen Anlass und sicher hat sie erst mit Aaron geredet und dann beide haben geredet gegen Mose und dann kommt das aus dem Mund, was im Herzen drin ist. Und das ist etwas, was den Tod bringt. Wenn man dieses Kapitel weiterliest, am Ende sieht man, wie Gott Stellung nimmt und wie Gott bloßstellt, was in Miriam verborgen ist. Man sieht nämlich, Miriam bekommt den Aussatz und war weiß wie Schnee. Ja, und dann, wenn Mose nicht vor dem Herrn für sie eingestanden wäre, dann wäre sie sicher gestorben. Aber Mose hatte wirklich so ein Herz, er war der demütigste Mann auf der Erde und er hat gebetet, er ist eingestanden für Miriam und der Herr hat Miriam nach 7 Tagen geheilt. Aber was sehen wir hier? Es ist keine kleine Sache, wenn Dinge in unseren Herzen sind, gegen die Sache des Herrn und gegen Geschwister. Wenn so etwas in unserem Herzen bleibt und nicht behandelt wird und wir uns davon nicht reinigen, irgendwann wird es zum Ausdruck kommen und es wird den Tod bringen. Und das haben wir wirklich auch schon erlebt. Ich habe mal eine Situation erlebt, da hat ein Bruder gesagt, schon seit so vielen Jahren habe ich etwas gegen dich. Das ist wirklich, das dürfen wir nicht akzeptieren. Und das sieht und das zeigt uns unser Herzen. Es ist so wichtig, dass wir unser Herz alle Zeit von allen Anstößen gründlich reinigen. Wenn das in uns bleibt, am Ende wird es Krankheit und Tod unter uns bringen. Ja, und das darf nicht sein. Und man sieht dann, Miriam wurde krank oder Miriam, der Aussatz, den sie hatte, kam zum Vorschein. Und dann musste sie raus vor das Lager und dort musste die ganze Gemeinde warten, bis Miriam wieder gesund war. Und dann durfte sie wieder ins Lager und dann konnte das Volk weiterziehen. Das Volk konnte nicht weiterziehen, solange Miriam draußen vor dem Lager war. Und das zeigt uns auch, dass solche Dinge, sie halten wirklich das Werk Gottes auf. Wenn wir Dinge in unseren Herzen haben und gegen den Herrn reden und gegen die Brüder reden und es nicht behandeln, was am Ende passiert ist, wir sind Gegner Gottes und wir sind sogar gegen Gottes ganzes Werk auf dieser Erde. Und der Herr kann nicht vorangehen, sondern wir halten Gottes Werk auf. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und das haben wir auch schon erfahren in unserer Vergangenheit und das wollen wir nicht mehr erfahren, sondern wir möchten heute diesen Tod nicht dulden in unseren Herzen, sondern unsere Herzen reinigen. Da nichts bleibt in unserem Herzen. Und es zeigt noch auch eine andere Sache. Der Herr hat uns alle gesetzt. Und Miriam und Aaron, sie standen vor dem Herrn, genauso wie Mose vor dem Herrn stand. Mose hat Aaron berufen und Mose hat, und Entschuldigung, Gott hat Aaron berufen und Gott hat auch Mose berufen und auch Miriam. Aber was man auch sieht, sie hatten etwas in ihrem Herzen, was da nicht reingehört. Sie wollten mehr als das, was Gott ihnen gegeben hatte. Sie wollten eine Position haben. Sie waren da, da war Neid oder Eifersucht oder was auch immer in ihrem Herzen. Und das dürfen wir unter uns nicht haben. Wir sind nicht hier, um eine Position zu haben. Oder wir sind auch nicht hier, um jemand zu sein. So wie es in der Welt ist. Ja, dort will jeder etwas darstellen. Aber so darf es unter uns nicht sein. Sondern wir sind alle Priester. Wir sind berufen, um vor dem Herrn zu stehen. Und der Herr hat uns alle gesetzt. Und er hat uns alle gemacht, so wie wir sind. Und vor ihm sind wir alle Glieder. Aber wenn wir versuchen, etwas zu sein in der Gemeinde, eine Position haben zu wollen, dann kommt der Tod. Das ist eine Krankheit. Und diese Krankheit, die kann viel Zerstörung anrichten in dem Werk des Herrn. Deswegen muss uns der Herr wirklich davor bewahren. Und wenn solche Dinge bei uns im Herzen hochkommen, dann müssen wir daran denken, an Miriam denken, was das Ende war, was der Aussatz. Und das müssen wir wirklich gründlich behandeln. Das ist wirklich keine Kleinigkeit. Und einen Punkt noch, den wir auch von heute Abend mitnehmen sollen. Der Tod, wie Manuel schon gesagt hat, ist der letzte Feind. Der größte Feind. Und was würdet ihr machen, wenn ihr gegen jemanden kämpft? Würdet ihr die stärkste Waffe am Ende oder am Anfang einsetzen? Am Anfang oder am Ende? Die stärkste Waffe, man hält sie sich bis zum Ende des Kampfes. Und das macht der Feind auch. Der Tod ist der letzte Feind. Das heißt, der Feind wird auch in der letzten Zeit besonders den Tod einsetzen, um gegen das Werk des Herrn und gegen das Reich Gottes zu kämpfen. Und in 1. Korinther 15, Vers 26, dort steht, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das ist wunderbar. Und das müssen wir heute auch sehen. Heute der Feind, er benutzt sicher diese Waffe, den Tod zu bringen. Aber wir haben den Sieg über diesen Feind. Und der Herr wird uns auch, und er möchte uns auch vollständig den Sieg über allen Tod geben. Und deswegen haben wir auch diese Zeit, dass wir lernen, den Sieg des Herrn über den Tod in Anspruch zu nehmen. Ja. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Amen. Können wir vielleicht nochmal zusammen lesen. Diesen Vers, ja, 1. Korinther 15, Vers 26. 1. Korinther 15, Vers 26. Amen, nochmal zusammen, ja.
Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod.
Amen. Lob den Herrn, Amen. In den Sieg, Amen. Amen. Und wird, Amen. Also, der Tod ist sicher der Endgegner. Wenn wir den überwunden haben, dann hat der Feind keine Waffe mehr. Dann ist er entwaffnet. Und deswegen, der Herr möchte uns den Sieg über allen Tod geben. Lob den Herrn. Amen.
Ja, lob den Herrn, Geschwister. Ich bin sehr erfreut, dass wir heute Abend so viele Warnschilder so gezeigt bekommen haben. Die Warnschilder hatten die an den Führerschein, an die Schule, an die Fahrschule erinnert. Was hat uns der Fahrlehrer als allererstes beigebracht, bevor wir uns das aussteigen durften? Alles, was wir nicht machen durften. Und Und wenn wir etwas dagegen diesen Verordnungen gemacht haben, hat man uns den Führerschein nicht gegeben oder wurde dann entzogen. Und da gibt es in 3. Mose 31, 4, da gibt es eine solche Stelle. Als ein Hochgestellter unter seinem Volk soll er sich nicht verunreinigen, damit er sich nicht entweiht. Ja, wenn wir uns verunreinigen, sind wir entweiht, sind wir keine Priester mehr. Ist das nicht schlimm? Verunreinigt. Wird nicht genau beschrieben, mit welchen Verunreinigungen, wir haben heute Abend genug gehört. Wir werden entweiht. Das ist die Vorstufe zum Tod. Wenn wir entweiht sind, was machen wir dann? Wie können wir dann wieder zurückkommen? Gell? Und dann habe ich auch gedacht, immer in Verbindung mit dem Führerschein, der Jesus ist unterwegs. Die Wahrheit und das Leben. Wenn wir auf diesem Weg sind, wenn wir diesen Weg bleiben wollen, dann müssen wir an alle diese Warnschilder müssen wir Acht geben, dass wir daran achten, dass wir uns nicht nach links und rechts irgendwie vertun und sagen, oh, ich gehe dahin, gehe dorthin. Wir haben einen so wunderbaren Weg und das Licht des Herrn, das glänzt am Ende dieses Weges. Er ist da und zeigt uns den Weg und da müssen wir Acht geben auf diese Warnschilder, damit wir nicht entweiht werden. Weil sonst können wir unsere Versammlung auflösen und sagen, wir sind nicht mehr die Versammlung der Priesterschaft, wir sind die Versammlung von, ja, eine gewöhnliche Versammlung. Ja, ich wollte das einfach, das hat mich heute beim Lesen von diesem Vers, hat mich das so bewegt und so getroffen. Ja, das 21,4, das ist wie ähnlich, wie wir von König Saul gehört haben, hat aus Unglauben hat er etwas gemacht. Und was steht da in diesem Vers? Und es wurde ihm die Königswürde genommen. Er war nicht mehr König. Und sind wir nicht Könige und Priester auch? Also wir müssen Acht geben vor jedem Unglauben, vor jeder Abweichung von den vielen Wegen. Heute Abend, das war wirklich eine große Freude. Warnungen sind eine Freude. Weil ich will nicht blind auf diesen Weg gehen. Amen.
Amen. Vorbild. Amen.
Amen. Nur ein Vers von Sprüche. In Sprüche 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Amen. Und das haben wir heute auch. Heute haben wir einige Fallstricke des Todes gehört davon, weil es ist wirklich ja, gemein und listig, wie der Tod durch verschiedene Sünden reinkommen kann. Ich denke, durch irgendwie, ja, wegen dieser Sache, aber wie wir gehört haben, es kann durch Murren, durch die Lust des Fleisches, kann eine Sache, und das hat mich wirklich heute nochmal neu aufgeweckt, es können Dinge sein, harmlose Sachen in der Welt, ja, Dinge, die Knoblauch, das nicht schlimm ist und schon, aber wenn es aus meiner Lust herauskommt, wenn ich sage, ach, dies und jenes kann ich ja noch machen, hier oder da, aber ich muss, es ist ja kein Verbot, aber wenn es die Lust in mir ist, ja, oder wenn ich es doch nicht machen kann, wegen irgendeiner Sache, fange ich dann an zu murren. Dann muss ich mich auch fragen, ist es nicht die Lust in mir? Und dann führt sie nämlich zum Tod. Oder wie bei Miriam, was wir gehört haben, die auch, und es muss ja gar nicht sein, dass wir hier unter uns eine Position gerne haben wollen. Ich merke schon, es reicht bei mir schon, wenn mein Vorschlag nicht angenommen wird. Ja? Ich sage etwas so und so, können wir das machen? Und dann kommt einer vorbei, sagt zwei Sätze, ein Bruder und sagt, dann machen wir es so und alle machen das, dann bin ich schon beleidigt und überlege, warum hören alle auf den? Ja? Und habe Murren schon in meinem Herzen gegen denjenigen. Ja? Es ist viel schneller, als wir glauben, weil es sind Fallstricke des Todes. Und da wirklich zu sagen, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Die hält uns beim Leben, beim Herrn. Lass uns das wirklich ernst nehmen, was wir heute gehört haben. Es bewahrt das Gemeindeleben vor dem Tod. Amen.
Amen. Heute Abend war sehr klar diese Gegenüberstellung von das himmlische Speise
und die Speise Ägyptens. Ja. Und eigentlich die Fremden, die das reingebracht hat, es hat sich schön angehört, ja. Melonen und so weiter und so weiter. Ja. Aber die Kinder Israel waren wirklich in Knechtschaft in Ägypten. Ja. Und sie haben schwer gelitten. Und der Herr hat ihre Schreien gehört. Ja. Und Mose ausgeholt, den aus dieser schlimmen Lage zu sehen. Ja. So in Ägypten war das nicht so schön, wie es dort gebracht ward. Aber heute Abend war das mir so klar. Ja. Die Speise Ägypten gegenüber der himmlischen Speise. Und manchmal denken wir an die Speise Ägypten. Ja. Aber das, wir müssen erinnern, das ist eine Lüge. Ja. Diese Speise bringt uns zum Tod. Ja. Aber die himmlische Speise bringt uns zum Leben. Amen.
Amen. Herr Jesus Christus.
Herr, wir wollen lernen, die Fallstricke des Todes zu meiden, Herr. Oh, Herr Jesus, ja, danke für alle diese warnenden Beispiele, Herr. Herr, wir wollen sie uns zu Herzen nehmen, Herr Jesus. Ja, unsere Herzen behandeln lassen von dir, Herr. Amen.
Ich würde das gern noch mal lesen mit dem Manna, weil das ist so ein Wunder. Ich würde das gern noch mal lesen mit dem Manna. Das ist so ein wunderbarer Einschub. Das Volk sagt vorher: Unsere Seele ist matt, wir sehen nichts als das Manna. Und danach weint es und dazwischen steht, wie wunderbar das Manna ist. Die Verse 7 bis 9, vielleicht können wir die noch mal lesen und einfach diesen Geschmack auch haben, weil das ist ja das, wovon wir auch leben wollen. 4. Mose 11, 7 bis 9.
War das Manna, war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedellion. Und das Volk lief hin und her und sammelte und malte es mit Handmühlen oder zerschließ es in Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen heraus. Und es hatte einen Geschmack wie Öl. Wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab.
Das verborgene Manna. Amen. Wir wollen von dem Manna, von der himmlischen Speise leben und diese Schönheit alle Zeit vor Augen haben. Amen.
Des Lebens. Amen. Danke, Herr Jesus.
Herr, rette uns.
Amen.
Amen.
Ja, das Beispiel von 4. Mose 12 ist, glaube ich, zeigt uns sehr gut, was Tod ist und wie er sich ausbreitet. ist schon, wie wir heute Abend gesehen haben, ein bisschen anders wie Sünde. Wenn jemand sündigt, dann ist es sehr offensichtlich und klar und jeder weiß, das war böse und sündhaft. Aber wenn der Tod sich ausbreitet, dann von denen er sich ausbreitet, meinen immer, sie sind ganz im Recht und sehen überhaupt gar keine böse Sache darin. Miriam hat sicher gedacht, sie hat recht. Sie war ja die ältere Schwester von Mose und war sicherlich keine böse Frau, die bewusst etwas sündigen möchte. Aber ja, sie sagt, rede denn der Herr allein zu Mose? Der Grund klingt ganz gut. Und ich glaube, wir alle wären einverstanden gewesen. Aber dahinter steckt der Tod. Und der Tod hat sich später durch den Aussatz offenbar gemacht. So, mir hat es gezeigt, der Tod ist in der Weise schlimmer als die Sünde, da er sehr nicht so leicht zu durchschauen ist. Weil man tatsächlich denkt, man ist vollkommen im Recht. Ja, wenn ich was stehle oder eine böse Sache mache, es ist eindeutig, dass das Sünde war. Aber beim Tod merkt man es nicht so schnell. Und daher, für mich ist es eine große Warnung, besonders für die Priesterschaft, dass sie lernt, sich vom Tod zu reinigen. Und ein Bewusstsein dafür bekommt, dass es so etwas gibt wie den geistlichen Tod. Die meisten Gläubigen, sie kennen nur den Umgang mit der Sünde. Sehr wenige unter dem Volk Gottes haben ein Bewusstsein dafür, dass es den geistlichen Tod gibt, der noch schlimmer ist als die Sünde. Und ich glaube, an dem Wochenende möchte der Herr uns dafür das Bewusstsein erwecken. Warum? Weil wir priesterlich dienen wollen. Und für die Priesterschaft ist der Tod ein No-Go. Das ist das Letzte. Das disqualifiziert die Priester. Und daher dank dem Herrn für das Wort an diesem Wochenende. Und der Herr muss uns noch mehr Licht geben, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was geistlicher Tod ist, damit wir uns davon reinigen können.
Amen.
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 Ja.
Amen. Okay, ich glaube, wir können morgen Abend weitermachen. Nächste Versammlung ist morgen Abend. Auch wieder hier, auch 19.30 Uhr. Und genau am Samstag ist um 16 Uhr eine Versammlung.
Kannst du es ins Mikro?
Ich sag's ins Mikro, jetzt ist es an. Ja. Am Samstag ist um 16 Uhr die Versammlung. Danach haben wir gemeinsames Abendessen. Dafür machen wir einfach hier ein paar belegte Brötchen. Das ist geplant. Da sind auch schon ein paar eingeteilt, die das vorbereiten. Und dann haben wir noch eine Versammlung um 19.30 Uhr. Und am Tag des Herrn ist das Fest auch hier um 10 Uhr. Und dann, ich glaube, wir wollen Pizza bestellen, oder? Das war der Plan. Und ihr könnt Salat und Nachtisch mitbringen. Also wie wir es auch immer in Degerloch machen. Genauso.